Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Dem Virus ist Weihnachten egal. Deutschland macht deshalb vieles dicht, auch in einer Zeit, in der vielleicht einige gerade erst angefangen hatten mit ihren Weihnachtserledigungen. Warum die Maßnahmen wichtig sind, das formuliert der Bundespräsident so.
Wenn sich Tag für Tag Zehntausende Menschen mit dem gefährlichen Virus anstecken und Hunderte sterben, wenn Ärztinnen und Pfleger in den Intensivstationen und Pflegeheimen schon jetzt an der Belastungsgrenze sind, dann heißt das auch, unsere bisherigen Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie reichen nicht aus. Wir müssen noch konsequenter handeln.
Was auf politischer und gesellschaftlicher Ebene in Sachen Lockdown diskutiert wird, das ist Thema hier. Die EU-Innenminister haben sich heute über eines der Streitthemen schlechthin unterhalten, die Asyl- und Migrationspolitik. Es gibt neue Erkenntnisse zur Vergiftung des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Und wir beschäftigen uns mit der Wahl nach der Wahl in den USA. Die Wahlleute geben heute ihre Stimme in den Bundesstaaten ab. Im Hintergrund geht es hier ab 18.40 Uhr um Störungen und provozieren die Debattenkultur im Stuttgarter Landtag mit der AfD. Welche Klassenarbeiten werden an den Schulen vor Weihnachten noch geschrieben? Sind überall ab Mittwoch Ferien? All das sind Fragen, die Eltern, Schüler und Lehrerinnen nachgeschoben haben, als gestern die verschärften Corona-Maßnahmen beschlossen wurden. Die Antwort ist, es kommt darauf an, wo man wohnt. Dass nicht nur Schulen geschlossen werden, sondern auch weite Teile des Einzelhandels, das hat sich heute in vielen Innenstädten in Deutschland bemerkbar gemacht, wo noch eifrig Weihnachtseinkäufe erledigt wurden, trotz des Virus. Und laut dem Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks gibt es einen Kundenansturm auf Friseurgeschäfte. Was den Entscheidern in Berlin gerade das Wichtigste ist, das berichtet Klaus Remme.
Im Kampf gegen das Virus sei man in eine entscheidende Phase getreten, so sagte es der Bundespräsident am Vormittag in Berlin. Die Aussetzung der Präsenzpflicht in den Schulen, die Kontaktbegrenzungen, Versammlungsverbote zu Silvester und Neujahr, das Aus für große Teile des Einzelhandels ab Mittwoch, es sind alles Merkmale dieser Phase. Der Bundesfinanzminister sprach bei RTL von einer Naturkatastrophe.
Das ist wie wenn der Vesuv ausbricht, ein Vulkan, da kann man auch nur noch sehen, dass man sich in Sicherheit bringt und das ist das, was wir tun.
Umstritten sind die Maßnahmen dennoch. AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen beklagte Entscheidungsfehler der Bundesregierung, sie habe aus dem Lockdown des Frühjahrs nahezu nichts gelernt. Die Co-Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, urteilte heute über die bevorstehenden Einschränkungen so.
Die dramatische Situation in den Krankenhäusern, in den unterschiedlichen Gesundheitseinrichtungen hat es absolut notwendig gemacht, dass wir jetzt in diesen Weihnachts-Shutdown gehen, weil es keine andere Möglichkeit mehr gegeben hätte angesichts dieser hohen Dynamik.
Frank-Walter Steinmeier sprach mit Blick auf die kommenden Wochen von einer Prüfung für uns alle. Aus wirtschaftlicher Perspektive rückt aber der Handel in den Mittelpunkt. Die umsatzstärksten Tage brechen weg und der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, beklagte im Deutschlandfunk eine massive Ungleichbehandlung seiner Branche, wenn es um staatliche Hilfen geht. Gastronomiebetriebe sollen für die Monate November und Dezember mit 75% vom Umsatz des Vorjahres entschädigt werden, der Handel aber auf Basis seiner Fixkosten.
Es ist ja nur recht und billig, wenn ich alle Wirtschaftszweige nach einem Maßstab entschädige, dass ich mich einen plötzlich ausklammere und ihn schlechter stelle. Wir wollen einfach, dass die Kaufleute genauso behandelt werden wie alle anderen Player der Wirtschaft, die im Dezember oder November jetzt geschlossen waren, dass das vielleicht ein etwas großzügiger Anzug war, der da von der Politik ausgemessen wurde, mag ja sein, aber uns jetzt quasi halb nackt zu lassen, das ist nicht fair.
Regierungssprecher Steffen Seibert lobte die gestrige Geschlossenheit in den Beratungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin. Abweichungen habe es immer gegeben, konzidierte Seibert. Diese waren auch heute wieder vor allem im Bereich Schule zu beobachten. Recht allgemein war gestern die Schließung von Schulen oder die Aussetzung der Präsenzpflicht ab Mittwoch beschlossen worden. In einigen Bundesländern gilt diese Pflicht aber schon heute nicht mehr. Darüber hinaus werden in einigen Bundesländern, etwa in Nordrhein-Westfalen, die Schulen selbst ermuntert, ihren Spielraum zwischen Unterricht im Klassenzimmer oder digital mit Distanz zu nutzen. Für Eltern, die ihre Kinder jetzt zu Hause betreuen müssen, wurde zusätzlicher bezahlter Urlaub vereinbart. In Berlin hieß es heute von Seiten des Arbeitsministeriums dazu.
Da arbeitet es, wir haben erst derzeit mit Hochdruck, daran, diesen Passus umzusetzen. Die genaue Ausgestaltung bleibt allerdings abzuwarten. Deshalb kann ich heute noch keine Details dazu nennen.
Wie weiter nach dem 10. Januar? Das fragen sich alle und Antworten darauf gibt es noch keine. Doch wer auf schnelle Lockerungen hofft, sollte umdenken. An Warnungen mangelt es nicht, hier Kanzleramtschef Helge Braun bei NTV.
Eine umfassende Lockerung halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Solange wir in dieser Winterphase sind und noch nicht genügend Impfstoff für alle haben, glaube ich, da werden wir noch schwierige Tage erleben.
Und der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans, präzisierte im Morgenmagazin:
Für mich ist klar, wir werden aus diesem Lockdown erst dann rausgehen, wenn wir unter 50 Neuinfektionen in der Woche sind. Und darauf können sich die Menschen dann auch einstellen.
Gute Nachrichten muss man heute mit der Lupe suchen. Die Prognose von Wirtschaftsminister Peter Altmaier gehört vielleicht dazu, der im Deutschlandfunk heute Morgen von einer voraussichtlich günstigen wirtschaftlichen Entwicklung im kommenden Jahr sprach.
Klaus Remme war das aus Berlin. Mitte Januar soll feststehen, wer der neue Bundesvorsitzende der Christlich-Demokratischen Union in Deutschland wird. Dann wird es fast ein Jahr her sein, dass die noch amtierende Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt und Verzicht auf die Kanzlerinnenkandidatur angekündigt hat. Das war am 10. Februar dieses Jahres. Wegen der Corona-Pandemie musste die Wahl aber zweimal verschoben werden. Seit heute ist klar, wie der digitale Parteitag im Januar ablaufen soll. Katharina Hamburger berichtet.
Wenn diesmal alles läuft wie geplant, dann soll am 16. Januar tatsächlich feststehen, wer neuer CDU-Vorsitzender oder Vorsitzende, sollte doch noch eine Frau antreten, ist. Ursprünglich wollte die CDU schon im April auf einem Sonderparteitag über die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer entscheiden. Danach wurde diese Entscheidung Corona-bedingt mehrfach verschoben, zuletzt auch der regulär für Anfang Dezember geplante Wahlparteitag. Und man einigte sich darauf, sich heute einigen zu wollen, wie es weitergeht. Das Ergebnis? Am 15. und 16. Januar soll ein digitaler Parteitag stattfinden. Das beschloss der Bundesvorstand der CDU heute, wenn auch nicht ganz einstimmig, aber zumindest mit großer Mehrheit. Zur Auswahl stand auch ein sogenannter hybrider Parteitag, also dass die Delegierten an verschiedenen Orten in kleineren Gruppen zusammenkommen und dort abstimmen. Diese Variante wurde jedoch abgelehnt.
Wir übernehmen Verantwortung in der jetzigen Situation, dass wir keinen Präsenzparteitag durchführen und versuchen, jedes andere, auch Infektionsrisiko, zu minimieren. Und deswegen werden wir als erste Partei in Deutschland einen vollständigen digitalen Parteitag durchführen.
So CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute Nachmittag bei einer Pressekonferenz. Tatsächlich haben auch andere Parteien schon digitale Parteitage veranstaltet. Der Unterschied zur CDU jedoch: Dort musste der Vorstand nicht neu gewählt werden. Das ist rechtlich bislang nur auf Präsenzparteitagen möglich. Die an die Pandemie angepasste Gesetzgebung erlaubt nun lediglich noch zusätzlich eine Briefwahl. Eine Herausforderung für die Christdemokraten. Das Verfahren ist nun entsprechend komplex. Zunächst soll es am 16. Januar eine, wie Ziemiak es nennt, digitale Vorauswahl geben. Die Kandidaten halten Reden von rund 15 Minuten. Die Delegierten verfolgen diese an ihren heimischen Rechnern, Tablets oder Mobiltelefonen. Danach wird online abgestimmt. Damit auch alles klappt, soll es technische Unterstützung geben. Bekommt beim ersten digitalen Wahlgang keiner der bislang drei Bewerber um den Parteivorsitz, also Norbert Röttgen, Armin Laschet oder Friedrich Merz, die absolute Mehrheit, wird es eine Stichwahl geben. Deren Ergebnis und auch anschließend das des gesamten Vorstandes, der ebenfalls gewählt werden muss, wird dann nochmal per Briefwahl bestätigt.
Das heißt, die Ergebnisse der digitalen Wahl stehen dann als Stimmzettel zum Ausdrucken bereit. Und vorher haben die Delegierten von uns fälschungssichere Umschläge und Wahlunterlagen bekommen, in die sie dann diese selbst ausgedruckten Stimmzettel hineingeben und dann auf den Postweg bringen,
erklärt Ziemiak. Am 22. Januar soll dann das Ergebnis der Briefwahl verkündet werden. Läuft alles so wie von der Parteizentrale geplant, steht auf diesem Stimmzettel auch nur ein Name, nämlich der des Siegers der Stichwahl. Die Delegierten müssen theoretisch also nur noch mit Ja oder Nein stimmen.
Es sei denn, irgendjemand begehrt auch auf diesem Stimmzettel zu stehen. Das kann ich nach der jetzigen Rechtslage einem Bewerber nicht verwehren.
Diese Unsicherheit also bleibt. Laut CDU haben aber zumindest Röttgen, Laschet und Merz versichert, dass sie im Falle einer Niederlage, auch wenn sie knapp ausfällt, nicht verlangen, dass ihr Name noch auf den Stimmzettel geschrieben wird. Neben dem technischen Ablauf der Wahl gibt es auch noch eine weitere Herausforderung für die CDU. Nämlich die, dass auch bei einem knappen Ergebnis kein Riss in der Partei entsteht. So rief die scheidende Parteivorsitzende Kramp-Karrenbauer in der Gremiensitzung heute laut Teilnehmern zur Geschlossenheit auf. Und auch Ziemiak ließ noch einmal wissen:
Und wir alle haben heute auch noch mal deutlich gemacht, alle miteinander, dass egal wie das Ergebnis bei der Wahl auch des Parteivorsitzenden ausfällt, die CDU steht geschlossen zusammen, geht geschlossen in dieses Bundestagswahljahr. Wir werden geschlossen Wahlkampf machen.
Dies dürfte wohl mehr eine Mahnung nach innen an die eigenen Parteimitglieder gewesen sein, als ein Signal nach außen.
Apropos Union, ein prägendes Streitthema innerhalb ihrer Parteienfamilie war in den vergangenen Jahren die Asyl- und Migrationspolitik. Und gespalten hat das bekanntermaßen auch die Europäische Union insgesamt. Nicht nur, was die Frage nach der Verteilung von Schutzsuchenden in der EU angeht. Bezeichnend dafür waren die Zustände im Flüchtlingslager Moria. Heute haben die EU-Innenminister genau darüber gesprochen, Bettina Klein in Brüssel. Was ist in Sachen Asylreform vorangegangen?
Also es gibt einen Fortschrittsbericht jetzt. Es gibt einige Fortschritte allgemein, aber eben streng inhaltlich nicht so viele. Man hat Bereiche identifiziert, wo es Konsens gibt. Das ist jetzt auch nicht weiter überraschend. Bei Fragen der Rückführung etwa, Schutz der Außengrenzen, Zusammenarbeit mit Drittstaaten, legale Migration, das ist alles weitgehend unstrittig. Und auch im Grundsatz, dass es eben ein System von Solidarität und Verantwortlichkeit unter den Staaten braucht bei der Aufnahme und Verteilung von Flüchtenden. Aber wie das eben genau aussehen soll, das bleibt eben einer der Hauptstreitpunkte, wo man noch sehr viel zu tun hat. Die am meisten betroffenen südlicheren Staaten wollen eben verpflichtende Grenzregelungen. Staaten in Osteuropa, namentlich Polen und Ungarn, verweigern sich dem jetzigen Vorschlag der Kommission insofern, als sie diese verpflichtende Solidarität nicht mitmachen wollen. Und Staaten West- und Nordeuropas vor allen Dingen erleben sekundäre Migration, wollen hier eine Lösung. Also es gibt einen gewissen Fortschritt, aber es gab eben keinerlei Durchbruch jetzt unter der deutschen Ratspräsidentschaft. Da hat man hier aber in Brüssel auch schon von Anfang an gesagt, das sei relativ unwahrscheinlich.
Und Sie sprechen jetzt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft an. Im vergangenen halben Jahr hat ja Deutschland die Verhandlungen dazu auch geführt. Hat das Innenministerium da auch geschafft, was es sich vorgenommen hatte?
Naja, nicht ganz. Also Stefan Meyer, der Staatssekretär, hat hier gerade eben in der Pressekonferenz das doch als relativen Fortschritt verteidigt. Er hat Bundesinnenminister Seehofer vertreten, der wohl aus Quarantänegründen sicherheitshalber hier nicht dran teilgenommen hat. Stefan Meyer sagte, und das hörte man hier auch von Diplomaten, wir haben zumindest wieder Schwung in die Diskussion gebracht. Wir haben den Zug auf das Gleis gesetzt. Die Debatte sei über viele Jahre sehr, sehr toxisch gewesen. Wir erinnern uns noch an vor einigen Jahren, da ging überhaupt nichts voran. Also das bewertet die deutsche Ratspräsidentschaft hier als einen Fortschritt. Aber Stichwort Zug auf das Gleis, es ist eben völlig unklar, wann dieser Zug an seinem Ziel ankommen wird. Das wird wahrscheinlich eher Jahre dauern als Monate und Wochen. Da sagte ja Johansson gerade, die zuständige Kommissarin, sie kann auch nicht versprechen, dass es unter portugiesischer Ratspräsidentschaft eine Einigung geben wird. Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium sagte eben aber noch, früher haben einige Staaten eben gesagt, das ist überhaupt nicht unser Problem. Das höre man von niemandem mehr. Also es ist als europäisches Problem erkannt. Und alle Staaten würden jetzt auch den Kommissionsvorschlag, der Ende September kam, als eine Grundlage wirklich akzeptieren. Und als eine Begründung dafür, dass man eben nicht so weit gekommen ist, wie man wollte, wird auch genannt, der Kommissionsvorschlag kam eben sehr, sehr spät. Man hatte nur 2,5 Monate Zeit, auch pandemiebedingt. Es gab keine physischen Treffen. Also es sind so ein paar Erklärungen hier noch geliefert worden. Unter dem Strich, man ist auch aus Sicht der deutschen Ratspräsidentschaft, glaube ich, nicht ganz da, wo man sein sollte.
Frau Klein, noch kurz zum Schluss. Es war ja auch die innere Sicherheit und Terrorprävention Thema. Will man ungeachtet der Kritik von Datenschützern weiter Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation zum Beispiel weiter darauf zugreifen können?
Ja, es gab eine Resolution, das ist ja wirklich erst am Anfang. Also man versucht sozusagen ja die Quadratur des Kreises, indem man einerseits eben den Datenschutz respektieren möchte, aber gleichzeitig, wenn man die Verschlüsselung von WhatsApp und Signal zum Beispiel aufgibt, dann muss man das überall machen. Also da ist noch keine Lösung gefunden. In der Tat, Datenschützer sehen das äußerst mit Sorge, aber das ist auch nur ein Element. Es ging auch um einige weitere Punkte jetzt eben. Europol soll mehr Geld, mehr Befugnisse bekommen. Es geht um mehr Polizeipartnerschaft, um besseren Austausch von Daten insgesamt, jetzt was jetzt nicht nur das Internet angeht. Also das ganze Thema hat natürlich auch unter dem Eindruck der Terroranschläge in den vergangenen Wochen und Monaten auch sehr die Arbeit der Innenminister hier dominiert. Und da hat man sich zumindest auf einiges verständigt. Wie gesagt, die Frage der Verschlüsselung, das ist noch nicht entschieden.
Danke nach Brüssel, Bettina Klein. Mobilfunkverbindungen, Standortdaten und Passagierlisten russischer Linienflüge, das ist die Grundlage für eine aktuelle Rechercheleistung zahlreicher internationaler Medien. Über diese Daten lässt sich laut der Berichte nachvollziehen, dass der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny schon seit 2017 im Visier des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB stand. Nawalnys Vergiftung im August ist nach dieser Recherche mutmaßlich im Rahmen einer komplexen Operation durch den FSB erfolgt. Christina Nagel berichtet.
Es ist eine Nachricht, die ordentlich Staub aufwirbelt. Sein Fall sei geklärt, sagt Kreml-Kritiker Alexei Nawalny in einem Video. Ich weiß, wer mich töten wollte. Ich weiß, wo sie wohnen. Ich weiß, wo sie arbeiten. Ich kenne ihre Klarnamen, ihre Tarnnamen. Ich habe Fotos von ihnen. 8 Fotos hält er in die Kamera. Sie kursieren inzwischen überall im Netz. Es sind Porträtfotos von 8 Geheimdienstmitarbeitern, die in den Giftanschlag auf Nawalny verwickelt sein sollen. Allesamt Spezialisten, die einen mit Kenntnissen im medizinischen und chemischen Bereich, die anderen Spezialkräfte. Was genau sie verdächtig macht, das haben Investigativjournalisten von Bellingcat und The Insider, unterstützt vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel, der spanischen Zeitung El País und dem US-Nachrichtensender CNN detailreich zusammengetragen. Ausgewertet wurden dazu Mobilfunkverbindungen, GPS- und Standortdaten von mehr als einem Dutzend Agenten des russischen Geheimdienstes FSB. Dazu zahlreiche Passagierlisten russischer Linienflieger, die Erstaunliches zutage gebracht hätten, erklärt Roman Dobrochotow im unabhängigen Sender Dorscht. Es gibt eine Gruppe von 8 Personen, die ungefähr 40 Flüge fast zeitgleich in dieselben Städte wie Nawalny unternommen hat. Sie haben normalerweise nicht dieselben Flüge benutzt. Sie flogen von unterschiedlichen Flughäfen, damit sie nicht bemerkt werden. Rund 3,5 Jahre lang waren demnach Mitarbeiter des FSB in unterschiedlichen Konstellationen mit Nawalny auf Tour durch die russischen Regionen. Novokuznetsk, Archangelsk, Kirov, Vladivostok, Chelyabinsk, Novosibirsk, überall, wie fanatische Fans. Mindestens 2 Versuche, ihn zu vergiften, habe es im Vorfeld gegeben, sagt Nawalny. Jedes Mal lasse sich unter den Verdächtigen eine intensive Kommunikation nachweisen. Das gelte auch für die Vergiftung in Tomsk, bestätigen die Recherchen der Investigativjournalisten. Auf dem Rückflug von Sibirien nach Moskau war der Kreml-Kritiker zusammengebrochen. Er fiel ins Koma, wurde zunächst in einer Klinik in Omsk behandelt, bevor er nach Berlin ausgeflogen wurde. Nach Angaben 3 europäischer Labore wurde Nawalny mit dem chemischen Nervenkampfstoff Novichok vergiftet. Um die Spuren zu beseitigen, habe man Spezialisten eingeschaltet, heißt es bei Bellingcat und The Insider. Unter anderem habe man direkte Kontakte zu einem Institut nachweisen können, das auf die Beseitigung von Spuren chemischer Kampfstoffe spezialisiert ist. Natürlich kann eine solch groß angelegte, lang andauernde Operation von niemand anderem initiiert werden als vom Chef des FSB, Bortnikow. Und der würde sich nicht trauen, es zu machen, ohne Anordnung von Putin, stellt Nawalny fest. Der Kreml ließ das unkommentiert. Schließlich hatte man zuvor oft genug jedwede Anschuldigung, in den Fall verwickelt zu sein, zurückgewiesen. Nach wie vor sieht man hier keine Notwendigkeit, Ermittlungen einzuleiten. Nach wie vor warte man auf Beweise und Belege aus Deutschland. Nur weil eine Person fast gestorben sei, hatte Präsident Putin noch in der vergangenen Woche erklärt, heiße das ja nicht, dass man gleich ein Strafverfahren eröffnen müsse.
Die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja ist gerade wieder in Berlin und hat bei dieser Gelegenheit die Bundesregierung zu entschlossenerem Handeln gegenüber der Regierung Alexander Lukaschenko aufgefordert. Es geht zum Beispiel um Hilfe und Visa für Regierungsgegner. Aus Berlin berichtet Kai Küstner.
Belarus zählt auf sie. Das ist die Botschaft, die Svetlana Tichanowskaja nach Deutschland mitgebracht hat. Mehr Mut wünscht sich die Oppositionspolitikerin von der Bundesregierung, wie sie dem AD-Hauptstadtstudio sagt, und fordert ganz konkret, ein Hilfsprogramm für belarussische Medien, Menschenrechtsgruppen und die Zivilgesellschaft aufzulegen.
Wir stehen ganz fest an der Seite der Demokratiebewegung,
bekräftigt Angela Merkels Chefsprecher Steffen Seibert und verleiht erneut seiner Bewunderung für die Protestierenden Ausdruck.
Es war jetzt, glaube ich, der 18. Sonntag in Folge gestern, an dem zahlreiche Menschen trotz der brutalen Repression, mit denen das Regime ihnen tagtäglich begegnet, wieder auf die Straße gegangen sind.
Die Europäische Union hat bereits Sanktionen gegen die Regierung in Belarus verhängt. Auf der Liste der Personen, die nicht in die EU einreisen dürfen und deren Konten eingefroren werden, findet sich seit Anfang November auch der Name von Machthaber Lukaschenko. Oppositionspolitikerin Tichanowskaja aber will mehr. Harte und gezielte Sanktionen gegen das Regime und gegen Unternehmen aus Belarus wie auch Russland wünscht sie sich, wie sie dem ARD-Hauptstadtstudio sagt, und bringt darüber hinaus eine Aufhebung der Visumspflicht für Verfolgte des Regimes ins Gespräch. Gefragt danach, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes, die deutsche Botschaft in Minsk sei angewiesen, Antragsteller mit humanitärem Ausreisegrund, wie er sich ausdrückte, vorrangig zu behandeln. Visa könnten also auch kurzfristig ausgestellt werden. Zum ersten Mal hatte Svetlana Tichanowskaja Anfang Oktober Berlin besucht. Die im Exil lebende 38-Jährige gilt als das bekannteste Gesicht der Oppositionsbewegung in Belarus. Ihre Botschaft damals, Deutschland müsse genügend Druck auf die Lukaschenko-Regierung ausüben, um den Machthaber zum Dialog zu bewegen. Dass der dazu bereit ist, dafür gibt es bislang aber nicht das geringste Anzeichen. Lukaschenko solle aber bloß nicht darauf vertrauen, das internationale Interesse am Widerstand gegen sein Regime werde mit der Zeit schon erlahmen. So lautet das Signal, das die Bundesregierung auszusenden sucht.
Wir werden davon auch weiterhin sprechen.
So die Zusage von Angela Merkels Chefsprecher Steffen Seibert an die Adresse der Protestierenden in Belarus gerichtet.
Was heute in den USA passiert, das sorgt in normalen Zeiten für nicht viel Aufsehen, ein formaler Akt nach der Präsidentschaftswahl. Die Wahlmänner und Frauen geben in ihren Bundesstaaten ihre Stimmen ab, und zwar traditionell so, wie es Wählerinnen und Wähler in ihrem Bundesstaat wollten. Aber es sind eben keine normalen Zeiten, denn der abgewählte US-Präsident will ja das Ergebnis der Wahl nicht akzeptieren. Die Stimmabgabe, die läuft seit heute Nachmittag unserer Zeit, und deshalb schalten wir jetzt nach Washington zu unserer Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, was ist denn angesichts dieser Vorzeichen anders als sonst?
Die Aufmerksamkeit ist das Erste, Frau Schweizer. Zweitens vielleicht auch die Sicherheit vielerorts. Und drittens hat natürlich Covid die Dinge auch verändert. So hat zum Beispiel der Staat von Nevada, haben die Wahlleute dort ihre Stimme für Joe Biden schon digital abgegeben. Zum Punkt Sicherheit kann man sagen, dass zum Beispiel in Michigan, in Georgia, wo Trump und seine Verbündeten und Anhänger ja energisch versucht haben, die tatsächlichen Wahlergebnisse nochmal mit allen Mitteln zu verändern, dass dort eben sehr viel Vorsichtsmaßnahmen gemacht worden sind. In Georgia ist massiv die Polizei aufgezogen. Aber bis jetzt ist es nirgendwo zu größeren Demonstrationen und auch nirgendwo zur Gewalt gekommen. Und dann, was die Aufmerksamkeit angeht, es werden viele, ich bin nicht sicher, ob alle, aber sehr viele dieser Wahlleute-Zusammenkünfte, die sind ja dezentral, jeweils in der Landeshauptstadt, im Livestream gezeigt, sodass jeder Interessierte verfolgen kann, was da passiert, ganz genau.
Welche Staaten haben denn schon abgestimmt und gab es da besondere Vorkommnisse?
Ja, also alle Staaten werde ich jetzt nicht nennen, dann ist die Sendezeit vorbei, aber okay. Es ging los mit Indiana. Indiana, die hatten ja für mehrheitlich die Bevölkerung für Donald Trump gestimmt, und so ging es dann auch da aus. Das war eine Sitzung, die zuständige Ministerin dann mit dem Ergebnis beendete. 11 Stimmen gibt es für Donald J. Trump und Mike Pence, den Vizepräsidenten, der aus Indiana kommt. Ein anderer Staat, der ganz vorne weg dran war, war New Hampshire, und das war schon interessant anzuschauen. Ein recht kleiner Raum mit dunkel getäfelt, Porträts von alten wichtigen Männern an der Wand. Und da saßen dann die 4 Elektoren, 2 Männer, 2 Frauen. Dann wurde das Treuegelöbnis auf Nation und Flagge abgehalten. Und dann wurden die Stimmen abgegeben, es wurde unterschrieben, es wurde in die Kamera gehalten, damit es wirklich jeder sehen konnte, wie abgestimmt worden war für Joe Biden und für Kamala Harris. Und dann wurde mit Siegelwachs und Siegelstempel und einem Briefchen Streichhölzer jeder Umschlag, es müssen 6 Umschläge gemacht werden, wo eben dieses Ergebnis der Elektoren und das Ergebnis des Gouverneurs, der schon am 8. Dezember bestätigt hatte, wie das Ergebnis ausgegangen war, zusammengepackt werden und werden dann unter anderem nach Washington an den Kongress geschickt und an 5 andere Adressen. Das alles wurde gezeigt.
Die US-Verfassung schreibt den Wahlleuten ja nicht vor, entsprechend des Wahlausgangs in ihrem Bundesstaat abzustimmen. Sind denn tatsächlich viele Abweichler denkbar?
Denkbar ist vieles, aber niemand geht davon aus, dass es passiert. Und wenn es so sein sollte, dass Wahlleute sich nicht daran halten, in 32 Staaten und Washington sind sie dazu gezwungen, per Gesetz sich an das Ergebnis der Abstimmung der Menschen zu halten. Wenn sie es nicht tun, hat Joe Biden trotzdem mit 306 vor 232 Wahlleute Stimmen einen so großen Vorsprung, dass sich am Ausgang am 6. Januar dann und vor allem am 20. Januar der Amtseinführung von Joe Biden nichts ändern wird.
Danke, Doris Simon in Washington. Der Ausbau von Ökostromanlagen in Deutschland, der soll unbedingt vorankommen. Union und SPD haben sich auf eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes geeinigt. Gerade noch rechtzeitig, damit es zum Januar in Kraft treten kann. Nadine Lindner.
Monatelang haben die Koalitionäre gerungen. Jetzt gibt es seit gestern Abend einen Kompromiss für Nachbesserungen. Die Ausbauziele für Ökostrom im Erneuerbaren Energiengesetz, kurz EEG, sollen steigen. Wobei es erstmal eine Einigung im Grundsätzlichen ist. Das neue, konkrete Ausbauziel soll erst im Frühjahr festgelegt werden. Man wolle keine Schnellschüsse. SPD-Umweltministerin Svenja Schulze zeigte sich heute Morgen in Berlin zuversichtlich.
Ich bin über diese Entwicklung wirklich froh, weil wir brauchen dieses neue EEG und dass wir jetzt die europäischen Rahmen haben und jetzt hier auch das EEG weiter voranbringen können im Bundestag, das sind alles wichtige Signale.
Auch CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach von einer sehr guten Einigung. Den Ausbau von erneuerbaren Energien zu beschleunigen, ist spätestens seit der Einigung der Staatschefs auf ein angeschärftes EU-Klimaziel von -55% für das Jahr 2030 in der vergangenen Woche noch dringender geworden. Mit der Einigung von gestern Abend können die Änderungen am Gesetzentwurf am Dienstag im Wirtschaftsausschuss besprochen und dann am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden. Freitag könnte der Bundesrat das Gesetz billigen, sodass es noch wie geplant Anfang 2021 in Kraft treten kann. SPD-Umweltpolitiker Matthias Mirsch war deutlich zufrieden.
Das, was wir letzte Nacht geschafft haben, trägt eindeutig die Handschrift der Sozialdemokratie. Wir haben immer gesagt, dass wir einen massiven Ausbau an Erneuerbaren brauchen.
Die Koalitionäre haben sich auf viele Einzelpunkte geeinigt, die noch in die EEG-Novelle einfließen sollen. Auch Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann lobte, die Novelle schaffe mehr Rechtssicherheit. Unter anderem bei der Windkraft. Die Kommunen sollen nun einen höheren Anteil an der damit verbundenen Gewerbesteuer bekommen. Eine Übergangsregelung ist auch für alte Windkraftanlagen gefunden worden, die sonst ab dem 1. Januar aus der Förderung fallen würden und dann wegen Unwirtschaftlichkeit abgeschaltet werden könnten.
Weil es wird jetzt ja eine Übergangsregelung geben, zunächst mit einem Preisaufschlag auf den Marktpreis. Bis zum Sommer nächsten Jahres wird das durch ein Ausschreibungsmodell für Altanlagen ersetzt.
Zudem soll Mieterstrom künftig auch für Wohnquartiere und nicht nur für Wohnhäuser ermöglicht werden. Interessant ist auch eine Regelung für die Industrie bei sogenannten Kraftwerkscheiben, bei denen sich verbrauchsstarke Industriebetriebe an Kohlekraftwerken beteiligen. Hier gab es Rechtsstreitigkeiten, die zu Rückforderungen von EEG-Umlagen gegenüber der Industrie geführt hatten. Dies soll nun über einen Vergleich geregelt werden. Auf die Einigung beim EEG-Entwurf gab es zahlreiche Reaktionen. Beim grünen Fraktionsvize Oliver Grischer überwiegt die Skepsis. Es seien nur kleine Verbesserungen für die Energiewende. Zudem befürchtet Grischer bei der Einigung bei den Kraftwerkscheiben Kosten.
Diese Kosten werden jetzt von den privaten Stromverbraucherinnen und Stromverbrauchern übernommen.
Und auch Thomas Engelke von der Verbraucherzentrale Bundesverband zieht eher ein zurückhaltendes Fazit.
Einige wenige Verbesserungen für Verbraucher, die aber insgesamt nicht zufriedenstellend sind.
Das war ein Beitrag von Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Und jetzt steigen wir zum Schluss noch tiefer ein ins Ressort Wirtschaft. Die Wirtschaftsprüfaufsicht APAS sollte die Wirtschaftsprüfer von Wirecard auf die sollte den Wirtschaftsprüfern von Wirecard auf die Finger schauen. Der Chef der APAS ist jetzt freigestellt worden. Der Rauswurf hatte sich abgezeichnet, nachdem er zugegeben hatte, selbst mit Wirecard-Aktien gehandelt zu haben. Tobias Betz berichtet.
Es ist die erste personelle Konsequenz im Zuge des Untersuchungsausschusses zum Wirecard-Skandal. Der Leiter der Wirtschaftsprüferaufsicht APAS, Ralf Bose, wurde freigestellt, teilte das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle mit. Bose kaufte im April dieses Jahres Aktien von Wirecard und verkaufte sie im Mai wieder. Brisant ist der Zeitpunkt seines Verkaufs. Wenige Tage zuvor nämlich hatte seine Aufsichtsbehörde ein Verfahren gegen die Wirecard-Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young EY eingeleitet. Zwar verkaufte Bose seine Aktien mit Verlusten, doch möglicherweise um seine Verluste deutlich zu begrenzen, so der Vorwurf. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte am Freitag erklärt, dass dieser Aktienhandel ihn befremdet habe. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses machen nun weiter Druck. Kai Gottschalk von der AfD sagt, die Freistellung sei ein richtiger Schritt, der Untersuchungsausschuss wirke. Daniel Bayers von den Grünen fordert, Appas und Wirtschaftsministerium bräuchten nun klare Regeln, um Interessenskonflikte auszuschließen. SPD-Politikerin Chansel Kieseltepe fordert einen Neustart der Aufsichtsbehörde. Florian Tonka von der FDP nimmt Wirtschaftsminister Altmaier in die Verantwortung, denn es sei Altmaiers Ministerium, das ein so wörtlich groteskes Regelwerk für Aktiengeschäfte von den Aufsehern der Appas aufgestellt habe.
Und mit diesem Beitrag enden diese Informationen am Abend. Ich lege Ihnen wie immer noch unsere Kommentare um 19.05 Uhr ans Herz. Darin geht es zum Beispiel um die Corona-Maßnahmen und die Diskussion darum. Ich bin Marina Schweizer. Tschüss.